ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Am Apparat.
Simon, hier ist Hanno.
Hanno, was verschafft mir die Ehre?
Du, ich dachte, ich rufe mal an, was ich sonst so mache, wenn ich wie immer nichts mit mir anzufangen weiß. Wie geht es?
Ja, du, schlechten Menschen geht's immer gut. Und selbst?
Mir geht es wie immer blendend.
Das höre ich doch sehr gerne. Sag mal, Hanno, was machen wir hier eigentlich heute?
Ja, heute, wie versprochen, geht's richtig los. Also kurz zur Erklärung, neues Format, so neu ist es eigentlich gar nicht. Eigentlich ändert sich überhaupt nichts. Ihr hört uns reden, ganz normal wie immer. Aber Simon und mir ist neulich bei einem Telefonat mal wieder aufgefallen, dass wir uns eigentlich immer ärgern, dass unsere privaten Telefonate eigentlich nicht aufgezeichnet werden. Also zumindest nicht so, dass wir wüssten, dass sie aufgezeichnet würden.
Ja.
Aber wir wollen ab und zu jetzt mal einfach auch so ein bisschen mehr aktuelle News oder was gerade so geht, was passiert, was uns durch den Kopf geht, einstreuen. Auch jenseits von so großen Themen, die wir uns natürlich immer widmen, machen wir natürlich auch weiterhin, dass wir natürlich klar kategorisch Themenfolgen machen, aber ab und zu, wir wollen eigentlich einfach auch mal ein bisschen mit Smalltalk langweilen und das versuchen wir jetzt einfach mal. Hinter mir fliegt gerade mein persönlicher Hubschrauber lang, deswegen Entschuldigung für den Noise, bei Simon ist auch Berufsverkehr. Geht ja gut los, Simon, oder?
Ja, ich habe hier meine persönliche Autobahn, die ich für horrende Maut geöffnet habe, auch für den Berufsverkehr in Portland. Irgendwie muss man ja zusätzlich zu den Podcast-Millionen auch Maut-Millionen machen.
Ich glaube, der Hubschrauber ist da, weil die spüren, dass wir unaufhaltbar sind. So, ich bin mal gespannt. Wir hatten ja in der letzten regulären Folge dazu aufgerufen, dass die Leute unseren Podcast mehr, wie sagt man, bewerten sollen in den gängigen Portalen. Ich bin mal gespannt. Ich muss das noch kontrollieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst die 5-Sterne-Reviews da bei all den bekannten Anbietern. Ja, er ist gut für den Algorithmus, wie der Neudeutsche zu sagen pflegt.
Ja, ich bin auch froh, dass es einfach für alles im Leben mittlerweile einen Algorithmus gibt, der sich jeden Tag ändert und man muss den halt immer pleasen. Ne? Ich habe jetzt gerade letztens so ein Video gesehen, wo erklärt wird, wie man ab jetzt, ja, also so wirklich so ab letzter Woche, bitte folgendermaßen nur noch Instagram benutzen, sonst wird man bestraft.
Sofort.
Zwei Stories am Morgen, zwei Stories mittags, zwei Stories abends, so und so viele Reels, so und so viele normale Posts. Das ist eigentlich total geil. Das ist einfach so ein Riesenregelwerk, wie man die App bitte benutzen soll, wenn man gesehen werden will. So. Und ich denke einfach so, Alter, haben die nichts Besseres zu tun? Können die Leute nicht einfach posten lassen, was sie wollen mit ihrem Scheiß-Algorithmus, Alter?
Es ist fürchterlich, aber du bist ja auch so ein, also ich sag das jetzt, ich übertreibe, du bist ja auch so ein bisschen mehr Social Media Slave, als ich das bin. Du bist natürlich Label Owner, du spielst in einer Band und du bist natürlich aber auch als Simon, der Privatmann, der Privatier sozusagen, ja, bist natürlich auch umtriebig bei den Social Media so, ne? Du bist da auf jeden Fall ein bisschen mehr Pro, als ich das bin. Ich habe eigentlich nur einen großen, ich muss ja eigentlich nur für Manta irgendwie mal sagen, so Leute, gibt hier neue Shirts oder wir spielen da und da oder hat mal wieder einer geheiratet oder so. Aber ansonsten bin ich froh, dass mich die Scheiße in Ruhe lässt. Ich bin auch zu alt, ich peile das alles nicht mehr. Ich will es auch nicht peilen. Ich habe das Gefühl, umso mehr coole, interessante, neue Sachen ich lerne, umso mehr vergesse ich von den Sachen, die wirklich zählen.
Weißt du, ich bin eigentlich selig, seit du gesagt hast, ich bin Privatier. Es ist eigentlich immer mein größtes Ziel in meinem Leben gewesen, Privatier zu werden, ne?
Meinst du auch? Ich arbeite auch wirklich im Hochtouren dran. So, ich habe gerade durch Zufall, das klingt jetzt natürlich ein bisschen dekadent, aber gestern schrieb mir ein alter Berufsschulkumpel so aus dem Nichts, so meint so, ey Hanno, was geht, Alter? So lange nichts gehört und so. Und es ging mir leicht von der Hand zu schreiben, hey, Arthur, alles gut, 30 Grad, keine Termine.
Nice.
So, das ist, das habe ich dann heute gleich. Und heute kam nämlich noch eine Nachricht von einer Frau, von der ich schon ewig nichts gehört habe. So, und konnte ich genau das Gleiche schreiben. Also eigentlich ist das ganz schön.
Außerdem hattest du ja auch gerade Bassi zu Besuch. Erzähl doch mal, wie war das denn eigentlich?
Ja, die ein oder andere wird von Bassi schon mal gehört haben. Also wenn man regelmäßig Gear of the Dark hört, dann fällt der Name hier und da. Bassi, mein bester Freund, seit dem 8.8.88 als wir zusammen eingeschult wurden und seine Mutter mit ihm an der Hand vor mir, vor unserer Haustür stand und fragen, ob wir spielen wollten. Ich das natürlich dankend abgelehnt habe, aber irgendwie hat er sich dann doch in mein Leben gesneakt. Ja, der war hier in Florida zu Besuch, der ist schon zum zweiten Mal, aber ist schon eine Weile her, dass er da war und war natürlich geil. Ist immer schön. Du kennst das ja auch, egal ob als du noch hier in Florida gewohnt hast oder jetzt in Portland. Du weißt ja, wie schön das ist, wenn man Besuch aus der alten Heimat kriegt. Das hat ja schon einen ganz besonderen Wert, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Es passiert viel zu selten, aber wenn es passiert, ist es eine große Freude. Also ich sag mal, ich hatte natürlich schon Familie ein paar Mal hier, aber ja, wie schon letztens erwähnt, was Freunde angeht, nur mein Kumpel Miller, der mal hier vorbeikam.
Also, und wenn man sieht, wie viele Leute du angeblich kennst, die bei uns immer was in die Bierkasse tun, wo kann man die nochmal erreichen, Simon?
Die Bierkasse kann man erreichen unter paypal.me/gearofthedark.
Ach ja, ganz genau, so war das. Wo du ja jeden zweiten oder anderthalbten immer kennst. So, dementsprechend sollte man denken, dass du mehr Besuch kriegst, aber gut, sie bezahlen dich nur Freundschaftsgeld.
Ja,
Also, Basi war hier, was haben wir gemacht? Ey, weißt du, was Manatees sind? Du weißt das bestimmt als Ex-Floridianer, ne?
Natürlich, ja. Es sind quasi
Unterwasserwürste.
Ja,
ja, Unterwasserschweine. Das sind so ganz große Viecher. Das sind das, die wurden letztes Jahr erst wieder von einer öffentlichen Kommission zum friedlichsten Tier der Welt gewählt. Und ich glaube, das stimmt. Die gibt es hier in Florida so in den Sümpfen und in den Springs. So, ne? Es gibt hier so Springs, so Natural Springs, die haben das ganze Jahr dieselbe Temperatur und da kann man immer geil Kajak fahren oder schnorcheln oder schwimmen und so. Und da sind wir dann hingegangen. Und die Viecher haben aus irgendeinem Grund so überhaupt keine Angst vor Menschen, so gar nicht. Aber sind so ganz, ganz friedlich und die schwimmen dann so mit dir beim Kajak lang. Googelt das mal. Manatee. Das sind sehr, sehr lustig aussehende Tiere und da war ich natürlich froh, dass ich Basi das zeigen konnte und so ein bisschen mit meinen neuen Kumpels angeben konnte und auch einen richtigen, also genau On-Point-Landung, wirklich einen mega Alligatorbrecher hier um die Ecke gesehen, aber einen richtigen Kavenzmann auch. So, und das war letztes Mal, als er hier war, schon so, ne? Das ist ich finde das immer geil, wenn man Besuch von Freunden und Familie bekommt und dann so, ja, Alligatoren, Alter, big fucking news, sind hier ständig und es stimmt ja auch so bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man den dann so 3, 4, 5 Meter weit wegsteht, so von so einem richtigen Brecher, das ist ja, du kennst das ja vielleicht, das ist, ist dann doch schon auch sehr beeindruckend.
Ja, wir hatten in Tampa mal so Flutprobleme, als es mal so krass geregnet hat und da sind dann auch Alligatoren durch die Straßen geschwommen, ist auch geil.
Das ist High Alarm auf Mallorca, gerade wieder letzten Tag gedacht, mein Lieblingsfilm. So,
das denke ich mir.
Wie Sharknado, wie kam das mit Sharknado hier in Amerika nochmal zustande, weil irgendwelche Rednecks dachten, dass als die in den Südstaaten die Hurricanes wüteten, dass die ja Wasser nach oben ziehen, so im Unterdruck und natürlich Haie in den Himmel fliegen und dass die Regierung offiziell darum gebeten hat, bitte aufhören auf den Hurricane zu schießen und auf die Tornados. Sind natürlich Sachen, die ich gerne in den Nachrichten höre.
Ja, und das kann man ja auch nicht verlangen von den Leuten, nicht einfach in den Himmel zu schießen die ganze Zeit. Also wenn man irgendwo in den Himmel schießt den ganzen Tag, dann in Amerika. Ich bitte dich, sehr wohl.
Insbesondere in Florida, bitte, ja. Und ansonsten haben wir natürlich wahnsinnig viel Bier getrunken und wir waren echt viel in der Natur. Das war echt schön. Also es war eine geile Woche und auch mal für mich mal eine Woche Pause. Weil wenn ich sage, so 30 Grad keine Termine, das trifft ja eigentlich auf mein Leben im Normalfall nicht zu. Weil immer Termine und 30 Grad. Und also es war eine schöne Zeit. Du wirst es ahnen, du hast es ja auch eigentlich den Gedanken angeregt, Simon. Wir wollten eigentlich Basi mal vors Mikro kriegen. Grüße gehen raus, Basi, aber Basi wollte nicht, ne? Der wollte einfach beinhart nicht. Das macht ihn natürlich noch so legendärer. Und jetzt vermuten noch mehr Leute, dass ich mir meine Freunde nur ausdenke und in Wirklichkeit überhaupt keine habe. Aber vielleicht poste ich mal ein Bild mit ihm, wie wir in der Kneipe chillen oder so.
Mach mal.
Aber ich habe mit ihm die besten Geschichten der Welt als Freund, aber auch einfach als Macker so erlebt, so dass das, was wir nicht so alles schon erlebt haben. Und das zeigt ja auch, wie humble er ist, so, ne? Dass er dann sagt, ja, hast du ein paar geile Stories irgendwie mal so im Hanno-Umfeld, im Kosmos auszupacken? Nö, keinen Bock.
Ja, nice.
Gefiel mir natürlich gut, ja, hat mir imponiert, aber dementsprechend gibt's auch keine News von seiner Front hier an der Seite.
Ja, das ist natürlich eine herbe Enttäuschung für alle unsere Zuhörer, dass sie wahrscheinlich niemals Basi zu hören bekommen.
Ja, vielleicht. Also ne, sie haben ihn ja schon mal, als ich so angefangen habe, so von 94 unsere ersten Punkband-Demos zu spielen. Also jeden, der es verpasst hat, das muss irgendwo in einer der allerersten Folgen sein, wo ich so alte Demos vorgespielt habe. Da könnt ihr ihn an der Gitarre hören und wahrscheinlich bei den, an den Background-Vocals.
Und natürlich in diesem Szene-Report von, was war es, ARD, ZDF, Hauptsache Italien.
Der Lügenpresse.
Ja, genau.
Der groß angelegten Lügen der Systempresse.
Ja, genau, das war's.
Buzzy ist ein Knecht der Systempresse. Deswegen wollte er wahrscheinlich nicht mitmachen, weil er so Klauseln hatte in seinem ARD-Vertrag. So von wegen, du kannst hier nicht mit den alternativen Medien von Gear of the Dark zusammenarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt ergibt alles Sinn.
Aber ja, also und jetzt auch mal in der Woche mit Buzzy noch kurz abzuschließen, es traf sich total gut, dass er hier war, weil es ist was relativ Lustiges und dann doch auch, ja doch sehr Seltenes passiert, neben den Manatees und den Alligators so. Ich bin ja tatsächlich eingebürgert worden, Simon, ne? Ich bin jetzt full-blown US-Citizen. Bevor die Leute jetzt alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen, keine Sorge, nein, ich habe natürlich meine deutsche Staatsbürgerschaft nicht aufgegeben, das würde ich auch nicht machen. Aber die doppelte Staatsbürgerschaft vereinfacht schon sehr viel. Und dementsprechend war natürlich, du musstest dann in Deutschland erstmal so einen Antrag stellen, damit du überhaupt die deutsche beibehalten kannst. Das hat dann auch immer alles geklappt, hat ewig gedauert, Jahre, glaube ich, irgendwie und insgesamt der ganze Prozess. Und aber als es dann soweit war, war das ziemlich lustig, weil wir sind dann alle ins Gericht und dann waren da halt wirklich, genauso wie man sich das vorstellt, ganz viele Leute aus aller Welt. Also eine wirklich bunte Mischung, ne? Da waren Leute aus dem Iran, aus dem Irak, aus aus Peru, aus Jamaika, Vietnam, Belgien, Dänemark, ich aus Deutschland und so weiter und so fort. Also eine wirklich bunte Mischung. Und das war dann halt so eine Zeremonie quasi, wo jeder so eine kleine Flagge kriegt und du musst dann halt Pledge of Allegiance oder wie das heißt, Allegiance of Pledge oder siehst du, ich habe nicht zugehört.
Bleach.
Ja, genau.
Bleach of irgendwas.
Ja, ja. Genau, und das musst du dann halt so bla bla bla, dein Schwur leisten, ist alles natürlich ein bisschen Banane, aber halt auch irgendwie ganz lustig. Und das war ganz witzig, weil ich meinen ganzen Kumpels aus meiner Stammkneipe Bescheid gesagt habe. Wir sind dann tatsächlich auch alle angetanzt und das war total lustig, weil in der ganzen Zuschauerbank konnte man halt sehen, da waren halt alle Stammgäste aus meiner Stammkneipe zugegen und das fühlte sich total gut an. Und Buzzy war dann halt auch da und irgendwie war das total lustig. So, Buzzy hat dann erstmal seine mega teure Winterjacke, weil es war an dem Tag total kalt aus irgendeinem komischen Grund, bei Walmart verloren, weil ich ihm gesagt habe, er soll sich mal ein ordentliches Hemd kaufen, damit er nicht aussieht wie so ein totaler Larry. Und dann ist er noch schnell zu Walmart und hat direkt mal sich so ein 8-Dollar Schrotthemd gekauft und hat dafür direkt seine mega teure Winterjacke, die er aus Deutschland mitgebracht hatte, direkt bei Walmart liegen lassen.
Nice, hat er gut gemacht. Ja. Applaus. Buzzy.
Und ja, aber du machst das ja vielleicht auch durch, so irgendwann. Und um es kurz zu machen, die Vorteile überwiegen für mich natürlich, weil als Green Card Holder, für alle Leute, die das nicht wissen, das ist ja eigentlich nicht mehr als eine Aufenthaltsgenehmigung. Das bedeutet also Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung. Und du darfst eigentlich nur 6 Monate von 12 Monaten pro Jahr dich außerhalb den Vereinigten Staaten aufhalten. Und wenn du länger draußen bleiben willst, brauchst du eine Sondergenehmigung, was natürlich Geld kostet, Zeit kostet und, und. Und für mich ist ja durchaus der Rückzug nach Deutschland immer eine Option. Und ist es immer noch. Mhm. Ob das passiert, wann das passiert, weiß ich nicht. Aber das Gefühl haben, ich könnte jetzt morgen wieder für 20 Jahre nach Deutschland ziehen und dann meinen Lebensabend wieder in der Sonne verbringen oder so, ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass man jetzt die Freiheit hat. Und dass man auch, wenn man hier zurückreist, das ist ja Stichwort Aufenthaltsgenehmigung schon immer so, ja, wo waren Sie? Warum waren Sie da? Und so, und jetzt kann ich zurückkommen und einfach sagen, hey, where have you been? None of your fucking business. So, was haben Sie da gemacht? Geht dich auch original nichts an? Ich bin US-Staatsbürger, hier ist mein Pass. Lass mich rein. So.
Ja.
Das ist auf jeden Fall, weil du wirst, wenn du den falschen Officer erwischt, meistens ist es total nett und ich habe meistens Glück, aber manchmal sind die schon ätzend. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, aber wenn die einen dann belehren wollen, don't overstay, you know, just 6 months. Und du warst ja jetzt ganz schön lange weg, weißt ja Bescheid, ne? Vorsichtig sein und so, dass man sich so eine Scheiße nicht mehr anhören muss. Und es hat dann alles geklappt und es war ein lustiger Tag. Und dann sind wir dann auch alle zusammen zurück in die Stammkneipe und haben uns da richtig schön einen reingestellt. Und ich will jetzt gar nicht mit Nationalitäten oder Nationalstolz, Gott bewahre, ankommen, aber es war schon schön zu sehen, dass ich irgendwie die ganze Kneipe und da war wirklich der 60-jährige Truckfahrer bis zum 25-jährigen Punker alle total gefreut haben, dass ich jetzt auch Amerikaner bin. Also das fand ich irgendwie gut. So, und ich bilde mir da natürlich nichts drauf ein, aber das war irgendwie locker und alle haben sich gefreut, alle haben gratuliert, es gab Freibier. Es war cool. So, also ich kann nichts Schlechtes sagen.
Es freut mich für dich. Ich bin, ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen, diesen Prozess anzustoßen. Einfach, weil ich faul bin, aber vielleicht mache ich es noch irgendwann.
Für mich überwiegten, I don't know, die Vorteile.
Ja, ja, klar.
So, und,
keine Frage.
Zwei Pässe zu haben, kommt natürlich auch total chefmäßig. Und dann bist du natürlich direkt wieder, am nächsten Tag habe ich direkt mich für meinen amerikanischen Pass beworben. Und da bist du natürlich direkt wieder im Turbo-Kapitalismus. Ja, $250 bitte.
Ja, klar.
Ja, na klar, weil ich reise ja auch schon Mai. Wir headlinen das Desert Fest in Berlin. Du bist, ich würde mich freuen, wenn du auch spontan kommst.
Du, ich bin vielleicht sogar im Mai in Berlin.
Alter, das wäre der Wahnsinn. Wir headlinen den Samstag beim Desert Fest. Das wird auf jeden Fall eine große Nummer. Erste Show seit doch einiger Zeit. Und wenn da bist, das wäre die absolute Krönung, Simon. Wir schulden den Leuten ja eigentlich noch einen Berlin-Report. Das hat letztes Mal nicht so gut geklappt. Also ich brauche einen Pass. So, und da muss man natürlich dann noch so die Beschleunigungsfee bezahlen, damit das alles schnell geht und. Und schnell gehen bedeutet dann auch wieder 5 bis 7 Wochen, egal. Naja, ich bin jetzt offiziell Deutsch-Amerikaner und bin eingebürgert. Und Basi war da und wir haben ein richtig geiles Foto gemacht und das hat mich auch... denn die Richterin war auch so, die ist hier selber irgendwie vor ein paar Jahren aus Japan gekommen und ist jetzt hier Richterin, Chefrichterin so und die meinte so, ja, ihr könnt auch gerne hier nach vorne kommen und könnt euch hier auch mal auf den Richterstuhl setzen und hier lustige Fotos machen. Da habe ich ein paar richtig geile Fotos von Buzzy und mir hinter dem Chefrichterinnenstuhl. So, das ist auf jeden Fall lustig, wo ich die kleine Flagge schwenke und Buzzy hat so von der Richterin Lolli geschenkt gekriegt und er ist wie so ein Vierjähriger, steht daneben und leckt an so einem Lolli. Das ist herrlich.
Ja, nicht schlecht, Alter.
Also, ja, es geht nach Berlin. Was machst du in Berlin im Mai?
Mal schauen, ob ich wirklich nach Berlin komme im Mai, aber...
ja, jetzt musst du ja.
Das Ding ist so ein bisschen, dass ich grundsätzlich am liebsten im Frühjahr in Berlin wäre, statt im Herbst. Weil der Herbst ist hier in Portland wirklich atemberaubend schön. Du kannst dir vorstellen...
Gülden!
Genau, mit all den Bäumen hier kannst du dir ja vorstellen, was für ein Farbenmeer das hier ist. Und eigentlich ist es so eine Zeit, die will man gar nicht verpassen. Aber gut, mal schauen. Ich sag mal, es hängt von vielen Faktoren ab. Ich überlege ja auch noch immer stark, ob ich zur NEM fliege nächsten Monat. Ist ja auch bald, ne? Also das ist bei mir auch immer noch so ein bisschen auf Kipp, aber ich hab Bock.
Ganz kurz, Einschub hier zur NAMM. Also, ne, wir wissen ja beide und Simon ist ja alter NAMM-Hase, Profi sozusagen, wie sagt man,
Elendstourist. Elendstourist.
Ja, Elendstourist, ganz genau. Und Stichwort Elendstourismus, die ganzen großen Messen, die es mal gab, das wird alles schwächer, so, ne? Also ich habe gerade heute mit einem Kumpel gesprochen von der Independent-Plattenfirma Universal. Und ich kenne wirklich viele, die auch nach Austin zur South by Southwest gefahren sind.
Ja.
So, und auch das ist wohl relativ...
Ja, das war mal ein Riesending. Man merkt das ja schon auch an der Media-Coverage. So, South by Southwest war mal...
Unfassbar.
Das war mal eine richtig krasse Nummer. Und auch als europäische Band wollte man da unbedingt mal spielen. So.
Wir haben gespielt 2015 und das war auch total geil. Das war so ein Metal-Injection-Abend und das war eine wirklich dicke Nummer. Da haben wir gut abgeliefert. Aber du hast vollkommen recht, das war mal mehr wert. Und jetzt auch, und bei der NAMM ist es, glaube ich, noch krasser so. Es gehen da viel, viel weniger Leute hin als früher zu diesen Messen. Und der langsame Tod eines sehr alten Tieres. Und Simon will es nochmal wissen.
Naja, der Punkt ist natürlich bei der NAMM, ich war das letzte Mal 2020, genau vor Pandemiebeginn da. Und die war noch knallvoll. Also ich sag mal, die Jahre davor, ich glaube, ich war ab 2017 durchweg da, jedes Jahr. War es immer echt hart so. Also es ist auch so, dass es keinen Spaß macht, ja, weil du dich halt durch die Gänge quälen musst, irgendwie durch diese Menschenmassen. Letztes Jahr hat dann die NAMM zum ersten Mal nach der Pandemie oder mit der Pandemie, kann man ja auch sagen, wieder stattgefunden. Allerdings statt wie sonst im Januar, im Sommer, im Juni. Und da dachte ich mir auch gleich, ja, fuck off, ich flieg bestimmt nicht in der Hitze dahin irgendwie. Und die, also, ne, die Nerds, die da hinkommen und Gitarre spielen wollen, schwitzen so schon genug. Und im Juni, glaube ich, ist das, habe ich mir vorgestellt, dass es sehr unerträglich ist. Ich denke mir, dass auch viele deswegen letztes Jahr auf der NAMM nicht waren. Ich bin mal gespannt, wenn ich denn dieses Jahr hinfahre, wie es aussieht. Aber ich habe das auch, ich war auf, Ich weiß, gibt's die Musikmesse noch, Hanno? Ich habe nicht nachgeguckt, ob die noch existiert.
Digga, da fragst du den Falschen. Keine Ahnung, aber machen wir doch mal in Echtzeit. Das war mal in Frankfurt, oder?
Genau, mach du mal auf. Meine Story
Messe
zu...
Messe Frankfurt.
Ich war 2015.
Ja, pass auf, Frankfurt Musikmesse, halte ich fest, ganz kurz, bevor du deine Story raushaust. 25. bis 18. April.
Was, 25. Ja. bis 18.?
Nee, 25. bis 28. April.
Okay, krass. Ja, weil ich war 2015 da, wenn mich nicht alles täuscht. Und
halt, Moment. Sorry. Ich bin gerade auf der Messe Frankfurt. No Musikmesse in 2023. ProLight und Sound will take place. Das ist wohl irgendwie eine Alternativveranstaltung oder so. Aha. Ich peil's nicht.
Ja, whatever. Ich kann dir sagen, dass es 2015 schon... dünn war. Ich weiß gar nicht, und mir wurde das dann auch damals auch schon so gesagt, irgendwie so, ja, es war das einzige Mal, dass ich bei der Musikmesse war und mir wurde so gesagt, ja, das ist hier heute schon alles nicht mehr so der Knaller. Ja, also das war mal viel, viel größer und das ist heute hier alles schon super abgespeckt und ja, so kam es mir auch so ein bisschen vor. Also teilweise waren die Messehallen auch schon relativ leer, so, weißt du, wie ich meine? Man hat gemerkt, dass große Stände gefehlt haben.
Ich sehe es gerade auf Wikipedia, Musikmesse Frankfurt, ja, internationale Musikmesse von 1980 bis 2019. Also ja, gibt es nicht mehr.
Ja, krass.
Irgendwas anderes gibt es da jetzt wohl. Denn irgendwie was wahrscheinlich ja auch...
Ja,
End of an Era. Musikmesse Frankfurt ist cancelled for good.
Ich habe sie einmal gesehen. Ich kann sagen, dass man wahrscheinlich ab 2015 nicht mehr viel verpasst hat. Wenn mich nicht alles täuscht, hat mir auch mal jemand gesagt, dass die Musikmesse zeitweise größer war als die NAMM. So, also, dass es noch mehr Aussteller gab.
Aber eine Sache fällt mir zu South by Southwest noch ein. Als ich mir das Programm angeguckt habe, wie dieses Jahr, weil mich hat ein Kumpel gefragt, hey, kommst du spontan mit? So, es ist eine Delegation aus Deutschland angereist von verschiedenen Plattenfirmen. Und da ich natürlich auch Mover, Shaker und Opinion Leader bin, wurde ich natürlich auch gefragt, hey, kommst du mit? Habe ich natürlich gesagt, nee.
Ja, Hanno, da hatten wir jetzt doch ein paar technische Schwierigkeiten, würde ich sagen. Hier nach unserer Abhandlung über die sterbenden Messen der Welt, ja, ob Musikmesse, NAMM oder South by Southwest, es stirbt alles.
Es stirbt alles.
Und die Technik.
Wie ich sagte, der langsame Tod eines sehr alten Tieres. Naja, egal. Wenden wir uns den positiven Dingen zu. Was gibt's bei dir Neues? Ich weiß, du durchlebst gerade aufregende Zeiten, denn es gibt neue Nightmare-Mucke. Du drehst Videos, noch und noch. Ja, bereicherst die Welt. Lass hören, Simon.
Ja, naja, der Privatier-Lifestyle halt, ne? Wie man das so...
wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht? Den dissonanten Metal-Privatier aus...
Jeden Tag Sambuca-Dusche und nichts tun.
Richtig. Ja, speaking of Sambuca-Dusche, du liegst gar nicht so falsch. Wir haben letzten Samstag, nur mal so als Einblick in die Welt eines DIY-Musikers. Wir haben letzten Samstag ein Musikvideo gedreht, was wir am Donnerstag veröffentlicht haben. Und in dem gab es tatsächlich eine Champagner-Dusche für unseren Coaster Leon, der hat mal bei Nails Gitarre gespielt und bei Exhumed und so weiter. Dessen Gesicht sieht man genau 2 Sekunden. Es hat sich also gelohnt, dass er bei uns Coaster ist im Video und danach sitzt er in einem Sack für den Rest des Musikvideos und kriegt am Ende noch
einen schönen Hammer auf den Kopf.
Und er kriegt eine Champagner-Dusche. Wir haben ihn quasi gewaterboardet, aber mit Champagner.
Schwierig, schwierig, ne? Waterboarding, so einfach. Muss er ein bisschen Triggerwarnung, muss er auch aussprechen, Simon.
Das ist natürlich richtig, ja. Aber ja.
Haben wir hier gemacht, auch für den amerikanischen Markt. Es reicht jetzt mit Triggerwarnung.
Genau. Das Video haben wir ja also irgendwie gedreht am Samstag. Keith hat es dann irgendwie geschnitten in kürzester Zeit und Mittwoch war es dann fertig, damit es Donnerstag in die Premiere gehen konnte. War auf jeden Fall ein ziemlicher Hackmack. Der Song heißt Hammer of Desolation. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen, das Video. Und die Platte gibt es noch immer in der Vorbestellung. Von daher, wie wäre es, wenn ihr ein bisschen Gas gibt und noch ein paar mehr Platten kauft?
Finde ich richtige Entscheidung, richtigen Antrieb. Premiere war bei Brooklyn Vegan, glaube ich, richtig?
Ja, die haben sich überhaupt keine Mühe gegeben.
Ich wollte gerade sagen, Simon, so, ne? Ich weiß, wir haben das ja aber auch.
Alter.
Wir machen auf jeden Fall eine ganze Folge zu. Ich finde, ich würde dir gerne, weil jetzt bist du ja dran mit einer neuen Platte, ich würde dir gerne auch als Freund, aber auch als natürlich Fan, aber auch als Podcast-Partner natürlich nochmal ein bisschen Zeit einräumen, dass du jetzt gerade auch nochmal quasi in Anführungsstrichen Label los, stimmt ja in dem Sinne nicht, aber like wirklich 100%. 10% DIY. Das ist ja eigentlich, es ist nicht ganz einfach, neue Mucke rauszubringen jetzt so, ne?
Nee, und das betrifft auch nicht nur den DIY-Sektor. Ich sehe das ja, wie gesagt, ich laber ja viel mit anderen Muckern, ich laber viel mit Bands im Indie-Sektor. Mich hat zum Beispiel gerade witzigerweise eine Band angeschrieben, mit der ich schon mal gearbeitet habe bei Total Dissonance Worship, und die sind jetzt bei einem namhaften Metal-Label. Ich nenne jetzt einfach den Namen nicht. Und die haben auch zwei Musikvideos rausgebracht bisher, und da hat mich der Sänger angeschrieben und meint so, ja, oder der Gitarrist war es, und meint so, ja, ey, bei euch läuft's so, bei uns sind die Zahlen irgendwie schlechter, als sie früher waren. Hast du irgendwelche Tipps, wie wir die Musikvideos oder wie wir unsere Promo-Kampagnen hier für unsere Songs machen können? So, ne? Also der Punkt ist, die waren vorher independent, sind jetzt bei einem namhaften Metal-Label, können ihre Musik nicht monetarisieren, aber die schwereren Zeiten schlagen trotzdem zu. Es bringt denen eigentlich nicht viel mehr, bei einem Metal-Label zu sein, was man kennt irgendwie. Also die Zahlen sind leider nicht besser geworden für die. Und das Ding ist, daran ist nicht das Label schuld, daran ist nicht die Band schuld. Es liegt auch sehr daran, dass Musik veröffentlichen in 2023 schwierig geworden ist, aus ganz vielen verschiedenen Gründen.
Es ist so inflationär, es ist einfach so wahnsinnig viel los, der absolute Overkill, ne? Das ist so krass. Und du machst ja, ich meine, du machst jetzt auch Musikvideos, wo man sich, gibt sich wahnsinnig Mühe, und ja, natürlich, ey, wenn man nicht jetzt gerade Amon Amarth oder Creator ist, die Zugriffszahlen sind halt einfach beschissen, so, ne? Also es ist echt total krass. Wir haben das ja auch gemacht. Wir haben für die letzten Platte 3 Musikvideos gemacht, und ohne mir jetzt auf die Schulter klopfen zu wollen, ich finde, die 3 Musikvideos, die wir zu Grim Reaping, Odysseus und Hang 'em Low gemacht haben. Ich finde, das sind alles 3 richtige Musikvideos, die auch alle Geld gekostet haben und solche Späße, so, weißt du? Yep. Ich muss mich echt fragen, und ich verstehe mich bitte nicht falsch, also, ne, ich bin da überhaupt nicht, weiß nicht, also ich bin da jetzt nicht enttäuscht in irgendeiner Art und Weise oder sonst was, aber ey, wenn man, was man da an Geld reinsteckt, auch Labelkohle und aber auch Zeit und mega Aufwand und Brainpower, und man will sich da voll, man will ja auch irgendwas Geiles machen, ich mach das ja auch immer für mich und so, aber letztendlich, ey, wenn ich mir das jetzt so im Nachhinein überlege, das war so viel Stress und dann, also ich weiß nicht so, ey, ob ich jetzt nochmal für eine neue Platte 3 richtige, klassische, old-fashioned, alte Schule Musikvideos machen würde. Wirklich, ich verstehe auch den Instinkt, den Flex, den ihr gerade so fahrt, so, ey, wir sind Ästheten, wir wollen Musikvideos, das gehört auch irgendwo dazu. Ey, ich weiß nicht, ob ich da noch Bock drauf habe. Das beste Musikvideo, was Manta je gemacht hat, die beiden besten waren, wie ich finde, eigentlich zur Coverplatte. Einmal unser Skateboard-Video zu dem Sonic Youth Song 100%, und eigentlich das Video im Gespenster-Outfit zu Ghost Highway. Beide Videos hatten ein Budget zwischen $5 und $7, und ich finde, beide sind tierisch geworden. Also ich will nur sagen, es ist so wahnsinnig schwer, überhaupt noch so auch so die Leute zu erreichen, und die Leute denken und missverstehen auch immer so, ey, im Zeichen, so wie sagt man, das Internet ist der Great Equalizer, so jeder kriegt dieselbe Aufmerksamkeit und jeder kann, vergiss es, Alter. Ja. Du hast das ja anfänglich in der Folge schon angesprochen, mit diesem, das ist ja kein Witz, wenn du so über Instagram redest, so ey, du musst so und so viele Reels die Woche machen, so und so viele Stories, und genau um die Zeit bitte noch das und das, und hast nicht gesehen. Ey, du wirst ja total bestraft. So, weißt du, das Internet und die Social Media Plattform haben dich total in der Hand. Also ich meine, mittlerweile weiß auch jeder, dass du eigentlich bei Facebook und so gar keinen Post mehr machen brauchst für dein eigenes Interesse, wenn du das nicht monetarisierst, beziehungsweise da Geld reinpumpst. So.
Ja.
Es ist einfach total schwierig, überhaupt noch gesehen zu werden, und ich verstehe die Frustration, so, wir sollten da auf jeden Fall mal eine Folge zu machen, aber ich sehe, dass es auch für Nightmarer schwierig ist auch so, weil ich meine, über die Qualität der Musik brauchen wir überhaupt nicht streiten, die ist natürlich hoch so, aber ey, wie schwierig das trotzdem ist, Leute zu erreichen, auch neue Leute zu erreichen, wird immer schwieriger, wie ich finde.
Weil der nächste Punkt ist auch, also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir eine Folge dazu machen wollen, aber ich schneide es jetzt nur kurz an, auch Spotify Strategien von vor einem Jahr oder von vor 2 Jahren greifen 2023 nicht mehr, weil nämlich auch die algorithmisieren bis zum Abwinken und ständig alles ändern. Hier, wie gesagt, das ist ein Riesenfass, was man aufmachen kann und was man aufmachen sollte, worüber man sich unbedingt unterhalten sollte. Aber ja, es ist eine interessante Zeit. leider nicht im nicht wirklich im positiven Sinne. Ich kann trotzdem eins sagen, und das ist so die Saving Grace für mich, ist jetzt zum Beispiel auch beim Nightmare Release. Der Punkt ist trotzdem, dass wir den Break-Even längst erreicht haben, dass wir Geld damit verdienen irgendwie. All das wäre mir mit einem Label, womit ich eventuell nicht viel mehr Leute erreicht hätte, wäre mir nicht zu, also wir wären dann jetzt halt einfach trotzdem weiterhin pleite. Und die Band war auch pleite, als wir noch auf dem Label gesigned waren und eben nicht regelmäßig touren konnten. Und das ist halt eben auch nochmal so ein Punkt. Touren ist nicht einfacher geworden. Und ne, also wir konnten einfach,
krass, ne?
wir waren halt einfach konstant pleite als Band, weil wir mit nichts Kohle machen konnten. Und natürlich sagen die Leute, naja, mach doch ein paar Merch-Drops oder so. Und klar kannst du einen Merch-Drop machen. In der Regel ist es allerdings so, bei kleineren Bands, sage ich jetzt einfach mal so, in der Regel ist es so, dass du einen guten Anlass brauchst, um einen Merch-Drop zu machen. Du musst eine neue Platte rausbringen.
Sonst verpufft auch gerne das.
Genau, und das ist genau der Punkt. So, ne? Also von daher, wir konnten als Band aus nichts Kohle machen, als wir gesigned waren. Wenn wir, das Einzige, was wir hätten versuchen können, wäre gnadenlos bis zur absoluten Vernichtung zu touren, was wir nicht getan haben. Und jetzt sind wir zumindest nicht an dem Punkt, wo wir pleite sind. Wir haben viel, viel Geld in diese Platte gesteckt. Wir haben alles, die Presskosten selber bezahlt, außer denen in Deutschland, das macht Vendetta Records dankbarerweise, also in Europa, aber alles hier, komplette Pressung bezahlt, Aufnahme komplett bezahlt, alles selbst gemacht so, und wir haben viel, viel Geld ausgegeben, trotzdem sind wir nicht mehr in den roten Zahlen so, und das ist immerhin schon mal etwas so, ja, also das ist, deswegen bin ich damit jetzt auch nicht gänzlich unzufrieden oder so. Aber ja, es ist nicht einfacher geworden, und ich bin gespannt, wie sich dies in den nächsten Wochen und Monaten so entwickelt, oder Monaten und Jahren. Um noch was Positives zu sagen, ich habe eine neue Klampfe.
Endlich, ich drehe durch.
Ja, ich habe mir eigentlich nur zum Testen mein alter Kumpel Sascha Dunnable von Dunnable Guitars, der hat früher bei Intronaut, oder Intronaut gibt es ja noch, der hat bei Intronaut Gitarre gespielt, und mit denen waren wir 2007 mal auf Tour, und ich saß eine ganze Tour neben dem im Van, und der ist ein super Typ, und der ist mittlerweile sehr erfolgreich mit seiner Gitarrenmarke. Und
allerdings. Und fast schon so, man muss hier fast von Everybody's Darling sprechen. Das ist kein Freund von mir. Ich habe großen Respekt vor dieser Gitarrenmarke, und ich weiß, das sind auch echt astreine Dinger. Mhm. Aber kennst du das, wenn die ganze Welt dir in den Ohren liegt, wie geil irgendwas ist? Und wenn du so durch Social Media scrollst, hast du das Gefühl, selbst deine Oma hat so eine Gitarre mittlerweile. Das Gefühl hatte ich zeitweise mit Dunnable Guitars.
Ja, Dunnable Guitars haben in einem ganz bestimmten, in einem bestimmten Segment, gerade Doom und alles, was so ein bisschen hip auch ist, so im Gitarrenbereich.
Simon zum Beispiel.
Ich zum Beispiel, ich bin der hipste Typ im Gitarrensektor der Welt, wissen wir alle. deswegen bin ich auch erst jetzt dazu gekommen, mal richtig eine zu spielen. Nee, aber die sind auf jeden Fall, die waren sehr inflationär und gut für ihn. Also, ne, der hat mir damals auf der Tour 2007 halt so Fotos gezeigt, wie er angefangen hat, an irgendwelchen Gitarren rumzubauen. So, ne? Also ich bin sehr happy, dass das für ihn so gut läuft. Und ich habe jetzt einfach mal festgestellt, dass der seit einer Weile so eine Import-Line hat, die in Korea gebaut wird. Ne? Und die sind halt relativ erschwinglich so. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ey, kannst du mir nicht mal eine schicken? Ich würde die gerne mal austesten. Und hat er gemacht. Und ja, das ist halt so eine, wie eine LTD 1000 oder so, ne, von der Quali, halt richtig geil so, kostet $1,200 oder so, und die Gitarre ist richtig, richtig fett, muss ich echt sagen. Ich habe viele von den Ami-Modellen von ihm auch gespielt, immer mal auf der NAMM so, die sind natürlich nochmal ein bisschen anderes Level, ne, aber ja, geiles Teil, ich kann's, ja, keine Ahnung, ich feiere es ziemlich ab, ich bin schockiert, wie gut die klingt, wie leicht die auch ist. Fettes Teil.
Ich habe mir heute auch was Neues gekauft, ja.
Und zwar?
Ja, pass auf, das ist was ich nie mache, und das bringt mich auch gleich, was wichtig auch, da habe ich den ganzen Vormittag drüber nachgedacht. Das ist auch der Grund, warum ich zu unserem Treffen gekommen ist. Mhm. Weißt du, warum ich zu spät gekommen bin? Weil ich mega lange bei Best Buy war und mir eine Glotze gekauft habe mit einem 2 Meter Durchmesser.
Geiler Typ, Alter, so macht man das.
Ja, ich musste mir eingestehen, ich dachte immer so, das stimmt gar nicht, aber ich gucke total viel Fernsehen. Also nicht Fernsehen, sondern ich gucke halt mega viele Serien und so. Also ich finde das total geil so. Und ich habe zum ersten Mal, ich habe neben meinem Schrottauto und meinem Rasenmäher, der deutlich teurer war als mein Auto, das erste Mal in meinem Leben für etwas viel Geld ausgegeben, was kein Musikinstrument war. Und da stand ich dann in dem Laden und so, und ich fühle mich dann auch schlecht dabei. Ich habe sowas, kennst du das Gefühl von Buyer's Remorse?
Natürlich.
So, wenn du dir was kaufst und du hast das Gefühl, ey, brauche ich das wirklich? Eigentlich hast du das nicht verdient. Ich habe das manchmal so krass, dass ich mir einen Snickers kaufen will und denke, ich habe das nicht verdient. Und dann kaufe ich das nicht. Und ich habe mir mal bei Saturn in Deutschland so geile Kopfhörer gekauft, für die ich aber eigentlich... Und die habe ich dann auch am nächsten Tag zurückgebracht, weil ich dachte, die sind zu geil für dich. Das brauchst du nicht, so, weißt du. Und das Gefühl habe ich immer. Das zieht sich durch mein Leben, wenn es nicht gerade um Musikinstrumente geht. Und natürlich sterbe ich gerade 1000 Tode, weil ich mir so eine riesige Glotze gegönnt habe. Wofür natürlich? Für meine neue ausgebaute Scheune, die mehr oder weniger fertig ist. Und es ist der absolute Tempel geworden. Wirklich wahr. Es ist richtig, richtig Porno, das ganze Ding. Und ich dachte mir, ey, warum nicht die 2-Meter-Glotze, ne?
Ja, geil.
Und es ist ja auch, last time I checked, it's still America. Und ich wollte natürlich als neugeborener Amerikaner auch direkt ein bisschen Geld in das System schmeißen und so. Und dann gab es auch noch einen guten Deal und so. Und das, ja, es ist, wenn ich mir bedenke, wie viele Menschen schon Geld, also wie viele von meinen Freunden Geld für so Sachen wie Möbel, Fernseher und so eine Sache aus, das habe ich mein Leben nie gemacht, Alter. Selbst die ganzen Möbel, die hier sind, habe ich alle Geschenke gekriegt oder Secondhand, so Craigslist. Mhm. Und da dachte ich mir, jetzt gönne ich mir mal eine richtige geile Theaterglotze. Und ja, Buyer's Remorse, du kennst es also.
Ich kenne das sehr gut. Ich bin mittlerweile entspannter, was es angeht. Aber ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich echt, wenn ich mir mal was gegönnt habe, diesen Gedanken 666 Mal vorher in meinem Gehirn umgedreht habe, bevor ich dann eine Entscheidung getroffen habe. Oft auch war die Entscheidung dann, nee, ist nicht drin. So, ne? Also
mega.
Aber ich befürworte das mit einer großen Glotze. Ich gucke auch gerne eine gute Serie oder einen guten Film. Und wir haben uns als wir hier rübergezogen sind, haben wir uns auch eine schöne Glotze gekauft.
Ja, ich kann mir da nicht weiter in die Tasche lügen. Ich hänge echt gerne vorm Fernseher rum. Und ja, es gibt ja aber auch mittlerweile ein Überangebot an wirklich vielen geilen Serien so. Und bevor wir die Leute jetzt mega langweilen und erzählen, was wir für Serien gucken, das machen wir natürlich nicht.
Nein.
Aber du hast mir auch erzählt, du hast YouTube Premium auch, ne? Oder hast du, glaube ich, auch im Podcast gesagt, das ist Geld, was ich sehr gerne aufgebe, weil ich mir gerne so richtige Scheiße angucke. So, ich bin großer Freund und ich bin immer ganz, 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 ganz entzückt, wenn ich so YouTube-Kanäle finde von so Leuten, die so 61 Subscriber haben oder sowas und dann halt aber so Unboxing-Videos von Sachen machen, die mich nicht interessieren. Also von sowas bin ich großer Freund und da dachte ich mir, brauche ich halt einfach eine große Glotze für. Und da habe ich noch was gemacht, was natürlich auch extrem amerikanisch ist. Natürlich direkt das 24 Monate Finanzierungsangebot mit no Zinsen und no Interest angenommen.
Ja, klar.
Weil ich mir dachte, ey, zahle ich jetzt irgendwie die ganzen Flocken auf einen Haufen oder zahle ich jeden Monat so ein bisschen was? Und ich habe mir mein ganzes Leben lang, wirklich Simon, noch nie was gekauft, was ich mir nicht leisten konnte. Ich habe alles, was ich besitze, bar bezahlt. Mhm. Sprich, aber ich dachte mir, ey, die Zeiten sind schlecht, vielleicht geht die Welt demnächst unter. Und dann dachte ich mir, Alter, dann gebe ich Best Buy lieber immer nur so ein bisschen, anstatt meine ganze Kohle.
Ich habe mein Amp gekauft mit auf 48 Monatsraten ohne Zinsen.
Ja, siehst du, so.
Ja, ey, why not? Weißt du, wie ich meine? Das lohnt sich dann auch, ja. Kann ich nachvollziehen.
Hattest du das schon mal bei einem Musikinstrument, wo du dann hinterher dachtest, oh, weiß nicht, ey, hätte ich das bloß nicht gekauft, ist zwar geil,
ja,
aber tut das jetzt wirklich Not? Hast du da ein Beispiel?
Ist mir schon oft bei Gitarren so gegangen, dass ich, es gibt immer so Gitarren, die sind so Tageslaune, ja, wo du so denkst, so, du siehst eine Gitarre auf einmal und denkst so, boah, eigentlich ganz schön geil. Und dann hörst du nicht auf, drüber nachzudenken, dass die eigentlich ganz schön geil ist. Und dann kaufst du die und dann stellst du fest, so, ja, brauchte ich eigentlich eine Sechsseiter mit Standardmensur, nur weil sie eine geile Farbe hat, ja, irgendwie nicht.
Ich hab das bei Pedalen.
Da bin ich bisher relativ diszipliniert. Ich habe zwar sehr viele Pedale in sehr kurzer Zeit gekauft.
Ja, neuerdings, du bist neu im Game, deswegen. Aber
ja,
ich bin ja alter Routine und ich habe mich dann, als ich über das Thema Buyer Remorse nachgedacht habe, zum Beispiel heute auf der Heimfahrt mit dem Fernseher im Gepäck schon gefragt, warum habe ich eigentlich 5 Chorus-Pedale?
Ja, das mache ich zum Beispiel nicht. Ich habe mehr als ein Reverb-Pedal. Ich habe mir kürzlich dieses Melee von Walrus Audio geholt mit diesem Joystick. Damit probiere ich gerade so ein bisschen rum. Ist so ein Reverb-Distortion-Pedal. Bisher bin ich kein richtiger Fan davon. Ich habe mir ein richtig billiges Pedal geholt, jetzt gerade die Tage. Und zwar,
lass hören,
gibt es von TC Electronic ein Pedal, das heißt Wiretap. Und das ist richtig geil, es ist einfach nur ein Riff-Recorder. Und den packe ich in ganz an Anfang meiner Signal-Chain. Und wofür ich das benutze ist, du kennst es, du kriegst ein neues Pedal oder einen neuen Amp und du willst dir den Sound einstellen und du sitzt unbequem mit deiner Gitarre auf dem Hocker vor dem Amp oder so, spielst immer nur die offenen drei Saiten und drehst am Amp rum und hoffst, einen geilen Sound einzustellen. Das Wiretap ermöglicht mir jetzt einfach einen Riff aufzunehmen, super billig. Ja, also es ist fast wie ein Looper, aber es ist kein Looper. Du nimmst einfach einen Riff auf und dann kannst du das abspielen, hast du die Hände frei, um in den Pedalen rumzudrehen oder einen Amp einzustellen. Also so fürs Soundtweaking. Und das Ding hat halt 40 Knips Dollar gekostet. So. Also fürs Soundtweaking super praktisch.
Schick mal rüber. Brauche ich nicht, aber brauche ich auch.
Ja, auf jeden Fall.
Der Klassiker. Ja, schick mal Link nachher. Brauche ich nicht, aber brauche ich. So, ja. Weil gerade als du es erzählt hast, habe ich gedacht, oh geil, Hände frei. Brauche ich überhaupt nicht, aber will ich unbedingt haben.
Doch. So. Ist wirklich sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Weil ich kenne das so bei mir, wenn ich versuche, meine Amps zu tweaken und ich sitze genau davor. Du sitzt ja schon in einem scheiß Abstreiwinkel von den Speakern meistens darunter. Und dann kannst du kein richtiges Riff spielen, wenn du die Hände nicht frei hast. Du kannst kein richtiges Riff spielen, während du am Amp rumdrehst. So, ne? Also es ist, und wenn es, ey, so billiges Pedal, so hilfreich, ich feiere es ganz schön ab. $45 gut angelegt, Alter.
Ja, Mensch, also, das sind so, also so müsst ihr euch das vorstellen, wenn Simon und ich uns privat anrufen, dann erzählen wir uns so eine Scheiße den ganzen Tag und wir haben gedacht, eigentlich ist unsere Scheiße immer noch auf allerhöchstem Niveau und deswegen lassen wir euch einfach teilhaben in unserer neuen Rubrik Gear of the Dark am Apparat und hin und wieder streuen wir das jetzt vielleicht einfach mal ein, wenn wir kein großes Thema haben, aber euch irgendwie extra Bonbons zuschanzen wollen, dann könnt ihr uns einfach mal zuhören, wie wir uns einfach aus unserem Leben vorlesen.
Genau so machen wir das, Hanno. Abschließend habe ich noch eine Frage an dich.
Bitte.
Hast du gerade eine Platte bei dir, die auf Heavy Rotation ist? Hörst du gerade was religiös?
Ja. Gut, dass du fragst. Nicht abgesprochen.
Nee.
Autopsy Shit Fun.
Gefällt
wirklich
mir.
Also durch Zufall gerade wieder reingehört. Buzzy kannte die nicht und ich habe die im Auto reingeschmissen neulich. Was eine geile Death-Metal-Platte. Also so richtig, richtig angriffslustig, roh und aggressiv und halt so jenseits von perfekt gespielt. Hast du die Platte so im Ohr einigermaßen?
Nö, Autopsy? Gar nicht. Die Platte habe ich nicht im Ohr. Autopsy bin ich ehrlich gesagt kein Fan, sagen wir es mal so. Ich finde die jetzt auch nicht scheiße, aber ich bin kein Fan.
Simon, wenn wir jetzt auflegen, Autopsy Shit fahren, hör die nochmal rein und dann schreibst du mir heute Nachmittag mal. Es würde mich echt wundern, wenn du das denn nicht doch geil findest.
Okay, alles klar.
Was ist denn bei dir los? Sag mal, schnell.
Ich höre momentan sehr, sehr gerne von Dystopia diese Compilation The Aftermath. Das ist eine 4-Song-EP eigentlich ursprünglich gewesen, aber das ist so als Doppel-LP mit so lauter 7-Inches und Split-Beiträgen von Dystopia rausgekommen. Dystopia halt so, ne, Crust-Punk-Grind, was auch immer, ich weiß gar nicht, wann die Original rauskam, irgendwann in den 90ern oder so, kein Plan. Geile Platte, aber macht total Spaß, läuft bei mir viel im Auto und zu Hause, ja.
Ja, geil, Simon. Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch, wie immer am Apparat und wir hören uns die Tage, ne, haust da rein.
Ciao.
They serve one master. That is destruction.
Am Apparat.
Simon, hier ist Hanno. Ich dachte, ich rufe mal an.
Sehr gut. Schön, dass du schön, dass du anrufst, Hanno.
Ja, ich dachte, ich gönn mir mal was und ruf den Simon an.
Ja, Hanno, erklär uns doch mal bitte deinen Grund für diesen sagenumwobenen Anruf.
Also das solltest du dir gleich mal anhören. Vielleicht ist das so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Weißt du, wie ich meine? Also weil das ist so offensichtlich gespielt. So, weißt du, das ist halt so null.
Am Apparat?
Ja, Simon, rat mal, wer dran ist.
Ja, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Bist du es, Hanno?
Ich bin's tatsächlich. Wie geht es? Ich dachte, ich ruf mal an. Was machen wir hier heute, Simon? Ach ja, das musst du mich ja fragen.
Am am Apparat.
Simon, rat mal, wer dran ist.
Okay, jetzt machen wir einen richtigen, komm.
Jetzt aber ernst. Das Telefon klingelt.
Ein mittelalter Mann geht in die Ecke und hebt das Telefon ab.
Ich habe hier mindestens 70 unbeantwortete Anrufe von Hanno aus den letzten 12 Stunden.
5 Minuten. Also. Ja, genau.
Am Apparat.
Simon, rat mal, wer dran ist.
David Hasselhoff.
Richtig, fast. Hanno, sein besserer, kleinerer Bruder. Wie geht es?
David Hanohoff, mir geht's gut soweit.
Ja, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage.
Alter, Hahn, ey.
Komm, einen noch.
Ja. Einen haben wir noch. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Am Apparat.
Simon, hier ist Hanno. Ich dachte, ich rufe mal an. Simon, hier ist Hanno. Ja, ich dachte, ich rufe mal an. Mir ist langweilig. Und was macht man, wenn man einem nochmal von vorn bitte?
Ey, wir machen einfach am Ende, machen wir einfach Outtakes.
Ja, auf jeden Fall.